Müller.
Johannes hier. Ja, ich habe zwei Fragen an dich, Bruder Müller.
Ja, die kannst du stellen.
Neuerdings kommen Brüder und Schwestern mit der neuesten Version, wann der Sabbat anfängt. Sie sagen nämlich, ja, es gibt viele Texte, wo der Sabbat erst am Sabbatmorgen begonnen wird. Also am Samstagmorgen.
Das habe ich doch noch nie gehört. Es geht doch mit Sonnenuntergang.
Ja,
der alte Tag zu Ende und der neue beginnt.
Ja, wie gesagt.
Abend und morgen steht doch extra ein Text drin aus. Abend und morgen wurde der erste Tag. Steht doch drin in der Bibel. Schöpfungsbericht. Aus Abend und morgen steht extra da.
Ja, das ist ja dann von Abend bis morgen. Also morgen geht dann der neue Tag los. So sagen sie das.
Von Abend an?
Dann gibt's noch im 3. Mose 23, Vers 32 steht dann, von Abend bis Abend. Da sagen sie, weil das ja auf dem Versöhnungstag klipp und klar gesagt ist, ja, das ist ja nur der Versöhnungstag, das gilt ja für die anderen ja nicht.
Lieber Johannes, da faseln ja viele Leute rum. Also ich meine, es kann jeder machen, was er will. Ich persönlich mache das so. Sabbat Anfang kenne ich von Kindheit an und von der Bibel her natürlich auch. Und ja, da ist überhaupt noch nie eine Diskussion gewesen. Es gibt Leute, die alle Jahresfeste feiern wollen, im Alten Testament und bis ins Neue und zur Wiederkunft Jesu. Das gibt's alles. Und die aus den Tagen Jahrtausende machen, das gibt's auch. Aber wie gesagt, ich persönlich halte das so. Und wenn es verkehrt sein sollte, möge der liebe Gott mir vergeben. Aber ich kenn's nicht anders. Ist es auch nicht anders. Also Abend und Morgen steht der extra da und wenn die das anders auslegen wollen, dann sollen sie das machen. Guck mal, das ist ja sogar die evangelische Kirche. Die läuten die Glocken am Sabbatabend, die Glocken läuten den Sonntag ein.
Ja, es gibt auch ein Vers in der Bibel, wo, das war in der Lukas oder Matthäus, meine ich, oder beziehungsweise Markus. Jedenfalls, da wird gesagt, dass sie schnell den Leichnam einbringen müssen, jedenfalls fertig machen. Einwickeln und so, bevor der Sabbat anfängt. Und das kann ja nicht am Morgen, sondern hätten sie noch Zeit genug gehabt.
Ja, also ich habe das überhaupt noch nie gehört, dass das so eine Rumurmelde, gell? Die Adventgläubigen am Anfang, die hatten da keinen ganz klaren Blick, bis sie dann auf die Texte kamen, sie näher untersucht und da war das einwandfrei. E.G. Weiß spricht ja genauso davon. Also ich kenne es nicht anders als das am Sabbatabend. Das war ja oft das Problem für die Beschäftigten im Winter, wo ja der Sabbatabend schon praktisch beginnt um 4 oder mal 5 und die waren in ihrem Berufsleben drin. Und wenn sie Sabbat heiligen wollen, mussten die ja im Winter sehen, dass sie schon ab Nachmittag nach Hause durften. Ich hatte eine Dame getauft, die war Zahnarzt-Witwe und die hatte eine Beschäftigte gehabt, das war also kurz nach dem Kriege. Und die wurde nachher auch getauft. Der Mann war verstorben, der Zahnarzt, aber die Zahnarzthelferin hatte bei ihnen, die war evangelisch früher, die hat bei ihnen beantragt im Winter, dass sie schon ab 4 Uhr frei hatte. Und die hat auch frei gekriegt. Also manche natürlich sagten, ja, wir haben den Sabbat wenigstens frei und dann machen wir halt so lange, wie der Dienst geht. Aber ganz gewissenhafte, die hatten dann ihre Probleme. Die mussten im Winterhalbjahr, mussten die dann sehen, dass sie halt frei kriegten schon am Nachmittag. Das war eigentlich das größere Problem noch, als den Sonnabend freizugehen. Denn dann kamen die und wollten anderthalb Tage frei haben dann von der Arbeit. Und früher musste ja bis 19 Uhr. Und die Leute ja früher gearbeitet, ob die im Geschäft waren oder im Betrieb oder sonst wo. Und das war, habe ich als Prediger selbst mitgemacht, wenn du Leute taufen wolltest, das war eigentlich das Problem dann. Ach, ich kenn's nicht anders. Ich weiß nur vom biblischen her und von der Praxis her, dass man den Tag da begann, wenn die Sonne untergeht. Und die Juden praktizieren das ja schon lange. Die Juden, wenn du nach Jerusalem fährst da und die stehen schon eine Stunde vor Sonnenuntergang, stehen die schon vor ihrer Synagoge und blicken dann in Richtung, wo die Sonne untergeht. Und wenn die Sonne verschwunden ist, dann gehen die erst in die Synagoge an. Die sind eine Stunde vor Sonnenuntergang, versammeln die sich schon. Also die Juden praktizieren das ja schon seit über 200.000 Jahren. Also sie müssen das irgendwie gewusst haben.
Ja, wie gesagt, das ist die neueste Sache, ne, wo Satan dann versucht, entsprechend die Heiligen zu lichten oder zu verführen.
Ja. Also da lass dich mal nicht erschüttern.
Ja, jetzt habe ich noch eine weitere Frage.
Ja.
Und bei Mose, als er doch in Ägypten war, und da hat er ja einem Israeliten Beihilfe oder Vergeltung geschaffen. Da hat er ja einen erschlagen und da haben die ja gesagt, einen Tag später, ja, wer hätte dich denn zum Obersten gemacht?
Ja.
Ne? Die Frage ist die, inwieweit, weil du sollst ja nicht töten bzw. morden, inwieweit gilt das jetzt? Weil es kommt natürlich bei manchen die Frage auf, nanu, der erschlägt einen, das soll gut sein. Gut, der kann natürlich den anderen sehr massiv misshandelt haben. Das kann man daraus nicht so ganz genau erkennen. Aber wenn jemand erniedrigt wird, beziehungsweise da wird schon was, die werden schon ein bisschen härter vorgegangen sein. Ne? Denn er hat ihm ja ausgeholfen. Der Mose hat ihm ja ausgeholfen. Ne?
Ja.
Oder gerettet, sagen wir so.
Ja, ich meine, das Letzte bis jetzt kannst du nur feststellen, dass Gott ja den Mose berufen hat. Also offensichtlich hat Gott dem Mose vergeben. Offensichtlich, er hat ja alle umgebracht, das hätte er nicht tun dürfen, natürlich, und deswegen musste er flüchten, er hat 40 Jahre da in der Ferne verbracht, das war ja auch eine Strafe für ihn und musste die Schafe weiden und war am Pharaonenhof erzogen worden, in aller Eleganz, in aller Fröhlichkeit und sollte offensichtlich der Nachfolger werden von der Prinzessin Hatschepsut, die ja dann Königin wurde. Und das war eine gewisse Rivalität von Seiten der anderen und infolgedessen also trachteten sie dann nach dem Leben und da musste er fliehen. Er hat nun den Ägypter erschlagen, das war natürlich grundverkehrt, aber offensichtlich hat Gott ihn ja vergeben, sonst hätte er ihn ja nicht berufen. Da musst du den lieben Gott selbst fragen, wenn du nachher mal in den Himmel kommst, wie das kam, dass der Mose praktisch von Gott anerkannt wurde, obwohl er genau genommen ein Mörder gewesen ist. Hast ja viele Soldaten und die andere erschossen haben, sind ja genauso Mörder. Also wenn du die alle verhaftest, nicht verhaften wolltest und so. Das war ja eine harte Auseinandersetzung zwischen den Ägyptern und den Israeliten gewesen. Und ja, obwohl er Mose, der Name ist ja ägyptisch. Er hat ja einen ägyptischen Namen bekommen. Mose heißt geboren von, vielleicht hieß er Tutmose, geboren Schreiber, oder von einem Fluss oder wie also. Mose war die Abkürzung, die die Prinzen bekommen haben. Tutmosis, Amosis und so, wie die Könige hießen ja alle so. Sie ist immer geboren von einer Gottheit irgendwie. Und der Mose ist wieder aufgewachsen. Offensichtlich hat Gott das so geführt, dass das Volk auch befreit werden konnte, denn ohne Mose wäre die Sache sehr schwierig gewesen. Und Mose war der Einzige, den Gott gebrauchen konnte. Obwohl er sagt, ich kann nicht reden, hat sich ja gewehrt mit Händen und Füßen. Und er hatte ihm erklärt, naja, dann nimmst du deinen Bruder Aaron dazu und dann sollte er reden für dich, aber du bist der Entscheidende. Also Gott hat ja mit ihm etwas vorgehabt zur Rettung des Volkes. Gott war auf der anderen Seite sehr hart, als er damals dann an den Felsen schlug, anstatt zu ihm zu sprechen, wurde ihm gesagt, du kommst nicht in das gelobte Land. Und er musste ja auf dem Berg dann sterben, konnte nochmal überblicken. Alles und dann musste er sterben. Aber er ist ja schon im Himmel oben. Also das sind oft Dinge, die du menschlich nicht ganz begreifen kannst, aber das, so ist die Sache gelaufen. Das, was er gemacht hat, war verkehrt, aber er setzte sich ja nicht für sich ein, sondern er setzte sich ein für sein Volk, das er retten wollte und dass er in großer Knechtschaft war. Und da hat er halt diese Tat begangen, weil er Tag vorher gesehen hat, wie die Ägypter seine Genossen, Volksgenossen eigentlich da kräftig da geknebelt haben und aufgrund dessen war die Reaktion bei ihm.
Er musste ja dann auch fliehen, ne, weil das mit Sicherheit die Ägypter das mitbekommen haben.
Ja.
Dann ist klar, ne? Dann muss er weg.
Und das war wahrscheinlich auch die Antipathie, die sie hatten ja einen Konkurrenten, die Hatschepsut da, das war ja der nicht eheliche Sohn ihres Mannes gewesen, der dann später auf den Thron kam. Und dann dessen also war die Realität da und wie die Hatschepsut dann umgekommen ist, das kann da auch keiner sagen. Sie regierte über 20 Jahre und auf einmal war es verschwunden und all ihre Bilder, die gemacht, reingemeißelt waren, die wurden zerkratzt da, das Gesicht bekamen welche noch, die nicht beschädigt sind. Also es war ein großer Hass auf die Hatschepsut gewesen, weil eben der unehelich geborene Sohn an die Herrschaft kommen wollte. Und er war ja erst klein gewesen, er war die Mitherrscherin und sie hat dann die Regierung ganz übernommen und darüber war er hauptsächlich weniger er, sondern das waren die Priester gewesen, diese Baalspriester, die den so gefördert und vorgeschoben haben und denen passte offensichtlich der Mose überhaupt nicht. Und deswegen war waren da Intrigen in Gange und die nutzten die Situation aus, um ihm den Hals umzudrehen und ihn um die Königswürde zu bringen. Also es wird gemunkelt, auch das sind nicht nur von Adventisten, sondern auch von anderen Fachleuten aus der Geschichte da, dass eventuell die Hatschepsut den Mose im Visier hatte, sein Nachfolger zu, ihr Nachfolger zu werden. So war die Situation.
Ja.
Und Gott hat ihn auserwählt, das Volk auszuführen, gab ja da viel Theater und er hatte keinen anderen gesehen als einen, der eine ägyptische Bildung hatte, der offensichtlich auch ägyptische Truppen befehligt hat, der also als Heerführer da war und erzogen wurde, natürlich am Pharaonenhof. Ganz anders als das Volk und noch viel anders als die waren ja jetzt da die armen Arbeiter da gewesen, die Israelis da, Israeliten. Und da war er schon bevorzugt. Wahrscheinlich hat das Gott von vornherein schon so geleitet, dass einer dann doch im Gehirn die Möglichkeit hatte, ein großes Volk von 100.000 von Leuten da zu führen. Also von dieser Sicht aus musste den lieben Gott mal fragen, warum er nicht ihn bestraft hat und umgebracht hat, sondern ihn noch als Führer seines Volkes erwählt hat. Er hat natürlich auch viel Negatives mitmachen müssen, davon abgesehen. Es war ein leidendes Geschick, was ihm da übertragen wurde. Deswegen hat er sich auch gesträubt dagegen, weil er gleich eine Ahnung hatte. Er legt sich mit den Ägyptern an und legt sich mit den Israelis an. Oder Israeliten damals natürlich. Aber Gott hat gesagt, also du sollst der Führer des Volkes sein und infolgedessen musste er das machen. Ja. Ah, interessantes Studium, interessante Forschung, gell? Man muss natürlich ein bisschen mit den Texten so etwas vertausen, auch mit den geschichtlichen Hintergründen natürlich, gell? Also das ist hochinteressant, dass auch in der Reihenfolge dann das so gestimmt hat, dass unter dem König, unter dem das Volk ausgezogen ist, die letzte Strafe, die über sie erging, ja das Umkommen der Erstgeburt. Und da hast du ja einen ganz exakten Nachweis, dass unter Amenophis dem Zweiten praktisch der Auszug war. Das sagen ja viele Geschichtsinterpreten da und Bücher, weil es zwei Auffassungen gab. Es gab die Frühdatierung und es gab die Spätdatierung. Und die Spätdatierung geht immer dahin aus, dass unter Ramses dem Zweiten der Auszug aus Ägypten war. Aber das ist ja alles deppig, denn du hast ja genaue Datenangaben. Im 1. Könige, Kapitel 6, Vers 1 steht ja genau geschrieben, wann der Auszug war aufgrund der Jahre vor dem Bau des Tempels Salomos. Und wann der Tempel Salomo, die Grundsteinlegung weiß man genau. Und infolgedessen kommt man beim Auszug auf das Jahr 1445 vor Christi Geburt natürlich. Und da regierte der Ramses der Zweite. Und das Interessante ist, warst du mal in Ägypten? Warst du schon mal in Ägypten?
Nein, noch nicht.
Ja, wenn du mal hinfährst, dann kommst du zu dem Pyramidenfeld von Gizeh. Und da siehst du ja die drei Pyramiden von Cheops, der Nephren und deren Sohn. Und dann hast du ja diese Sphinx da, die kennst du ja. Die große Sphinx, der Menschenkopf mit einem Löwenkörper. Genau genommen sagen die Ägypter zu dieser, die sagen, dieser Sphinx, das ist der einzige männliche Sphinx. Alle anderen Sphinxen sind weiblich, gibt es ja ganze Massen dann, die Tierkörper und einen Menschenkopf, das sind ja ganze Alleen haben die, das sind alles Weibchen. Nur eigentlich der Sphinx von Gizeh ist ein Männchen und da ist der Kopf aus einem Felsen gearbeitet worden und der Körper hinten auch, etwa 60 Meter lang und darunter ist der Totentempel gewesen vom König Chefren, von der Chefren-Pyramide. Unten also ein Totentempel, aber bei dieser Sphinx waren die vorderen Tatzen aufgemauert worden. Also die Tatzen sind nicht Felsen, sondern sie sind aufgemauert worden durch Basaltsteine. Wenn du hinfährst, ist es zwar jetzt leider, früher war es nicht, aber jetzt leider ist das ein bisschen eingezäunt, aber das ist ein Maschendraht, da kannst du durchgucken und kannst auch durchfotografieren. Und da siehst du die beiden Tatzen, damit das aussah wie ein Löwe. Die Nase ist ja irgendwie von Mamelucken oder was mal abgeschossen worden, die ist ja lädiert. Aber zwischen diesen Tatzen ist eine Stele, das heißt ein Denkmal, eine Steinplatte, die ist geschliffen und in den Apokryphen wurde da jetzt dieser Text eingraviert. Und auf diesem Text steht geschrieben, dass an dieser Stelle hier im Schatten von dem Sphinx der zweitgeborene Sohn von dem Amenophis dem Zweiten bei einem Jagdausflug im Schatten sich gelagert hat. Und bei diesem Lagern wäre ihm die Gottheit, für den der Tempel errichtet worden ist, unter dem Bauch hier dieser Sphinx, ihm erschienen und hätte ihm mitgeteilt, dass er der Nachfolger seines Vaters würde. Nicht der Kronprinz, sondern er. Und als er, der Zweitgeborene droht, der stieg dann auf, als der Vater Amenophis der Zweite gestorben war, kam dann der Zweitgeborene an die Regierung als Thutmosis der Vierte. Was mit dem Erstgeborenen geworden ist, ist in keiner Inschrift zu finden, weil die Ägypter an keiner Stelle irgendwelches Negative und Nachteilige eingraviert haben. Auch wenn sie haben ja viele Schlachten geschlagen und viele Schlachten auch verloren, die wurden einfach ignoriert. Es wurden ja immer nur die Siege und das Positive des Königshauses da eingraviert. Deswegen ist von dem Erstgeborenen nichts zu finden, aber aufgrund dieser Stele, also dieses Denkmals, weiß man, dass also nicht der Erstgeborene, sondern der Zweitgeborene an die Herrschaft kam. Er war ein grausamer Herrscher nachher, der Thutmosis der Vierte. Aber wie gesagt, das ist eine Bestätigung dessen zeitmäßig, dass der Auszug aus Ägypten richtig gelaufen ist und die Hatschepsut Königin war und offensichtlich die Absicht gehabt hatte, den Mose als ihren Nachfolger einzusetzen. Aber sie wurde ja umgewandert in ihrem Grab, sie nicht gefunden, sondern hat sie erst später gefunden. Die Hatschepsut erst vor einer Reihe von Jahren her, in einem ganz anderen Grab, weil der Nachfolger ja sehr grimmig war und sie in dieser Weise, Thutmosis der Dritte, in dieser Weise ganz auslöschen wollte. Also das ist die Geschichte und die Geschichte ist tatsächlich in dieser Weise geschildert. Die Archäologen haben das ja lesen können da, sie konnten ja diese heilige Schrift da der Ägypter überhaupt nicht lesen. Der Napoleon, der war ja da unten und hatte dann sich verteidigen müssen und als sie da Grabungen vornahmen, da haben sie dann einen Gedenkstein an einen ägyptischen König gefunden. Und auf diesem Gedenkstein war eine Huldigung niedergeschrieben für diesen König, aber in drei verschiedenen Sprachen. Und zwar in der Volkssprache der Ägypter, in dieser heiligen Sprache der Ägypter, dieser Apokryphen da, und in Griechisch. Und da hat sich der Champollion, hieß der im Jahre 1832, hingesetzt und hat versucht, nachdem man entdeckt hatte, dass diese drei Schriften den gleichen Text enthielten, und hat dann jeden Buchstaben und jeden Satz dann mit dem Griechischen verglichen und konnte dann das fertigbringen, dass man jetzt diese heiligen Schriften an all den Tempeln, konnte man vorher nichts lesen, dass man das jetzt verstanden hat. Und daraufhin hat man dann hier zwischen den Tatzen von diesem Sphinx, konnte man dann diese Inschrift entziffern und hat daraus entnehmen können, dass der Nachfolger von Amenophis dem Zweiten sein zweitgeborener Sohn, der Thutmosis der Vierte. Wo der Erste geblieben ist, wissen wir nur von der Bibel, denn in der Bibel steht ja, jede Erstgeburt, wo nicht das Lammblut da an die Tür gestrichen wurde, vom König aus, steht der Dritte, vom Königshof bis zu dem kleinsten Hirten, wurde die Erstgeburt getötet. Interessante Geschichte. Ja, siehst du, und das ist das, was mir das bestätigt, dass tatsächlich auch die Tora, wie sie sie heute nennen, Moses und Bücher Mose, Tatsachen berichten und keine Fantasien sind. Das ist ja das. Viele reden ja davon, das wäre religiöse Geschichte da nur und zusammengewurschtelt und alles. Es hätte doch gar nicht sein können, dass der Mose fing ja früher an, dass er überhaupt schreiben konnte und so fort. Aber durch diese Tatsachen, die jetzt durch die archäologischen Erkenntnisse gefunden wurden und durch die Sprachkenntnisse, ist man jetzt zu einem ganz anderen Bild gekommen. Und das ist biblisch für uns natürlich eine positive Sache.
Also, das kannst du dir gut merken. Und wenn du den Text aufschlagen willst, dann kannst du nachsehen in 1. Könige Kapitel 6. Und da kannst du dann ohne Rechenmaschine, kannst du da auch rechnen und kommst dann zu dem Ergebnis, wann der Auszug aus Ägypten war. Und da streiten sich ja die Gelehrten noch um, weil sie so deppig sind und gucken nicht in den biblischen Text. Und da steht das ganz deutlich, hast eine Bibel zur Hand. Dann schlag mal auf, 1. Könige, Kapitel 6. Nehme ich an, dass ich das finde jetzt hier. Ich sage dir das jetzt. 1. Könige 6, Vers 1. Im 180. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, im 4. Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, im Monat Tif, das ist der 2. Monat, wurde das Haus dem Herrn gebaut. Genau genommen wurde dort in Vers 37 der Grundstein gelegt. Wenn du also Vers 37 in diesem Kapitel liest, dann wirst du finden, dass da steht, im 4. Jahr, im Monat Sif, wurde der Grund zum Hause des Herrn gelegt. Das heißt also, im 480. Jahr, genau genommen, 479 Jahre nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Und der Salomo regierte ab 970, und da kannst du ausrechnen, in seinem 4. Regierungsjahr war das Jahr 966 vor Christus. Und wenn du von 966 vor Christus jetzt 479 Jahre dazu zählst, ohne Rechenmaschine kannst du es auch machen, dann kommst du auf das Jahr 1445. Und der König damals, der regierte tatsächlich um diese Zeit. Und sein zweitgeborener Sohn, Thutmosis IV., er war der Zweite, Amenophis II., und der Nachfolger war Thutmosis IV. War ein guter Heerführer gewesen und alles, aber der Erstgeborene ist verschwunden geblieben. Weiß kein Mensch, wo der geblieben ist. Nur wir wissen das aus der Bibel, der kam in dieser Auszugsnacht, kam der um. Der Engel hat ihn geschlagen. Und wenn du Lust hast, kannst du ja da hinfahren nach Ägypten und kannst dir das da angucken. Kannst du das fotografieren?
Wir sind ja alle im Roten Meer ertrunken.
Wenn du genau liest in diesen Texten, dann steht da, das Heer des Königs. Das war verkehrt übersetzt worden von Luther.
Ja.
Da steht dann drin der König und sein Heer. Aber es steht da das Heer des Königs im Grundtext. Das heißt, der Amenophis II. Ist nicht umgekommen, weil der nur eine Heeresabteilung den Israeliten nachgeschickt hat. Er selbst war nicht mitgezogen. Sonst wäre das in der Weltgeschichte bekannt, dass der König Amenophis II., dass der im Toten Meer ertrunken ist.
Das ist keine
Geschichte, sondern der ist eines natürlich oder unnatürlichen Todes gestorben, aber er ist nicht den Israeliten nachgezogen, sondern das war eine Heeresabteilung und die ging dann unter. Also da musst du die Bibel richtig lesen und wenn Luther nicht ganz exakt ist, dann musst du halt auf den Grundtext zurückgehen und da klingt das anders. Also da klingt das nicht der König und sein Heer, sondern das Heer des Königs. Also, siehst du, man lernt immer dazu, gell? Geschichte ist hochinteressant, kann ich dir nur sagen. Und infolgedessen muss man sich so ein bisschen mit beschäftigen und das bestärkt mich. Ich richte mein Leben heutzutage ein nach dem Worte Gottes und studiere auch noch für mich die Schriften, die Heilige Schrift und wie gesagt auch die biblischen oder die historischen Tatsachen, die man da entdeckt hat und immer noch entdeckt. Und das bestätigt, dass das wirklich der Mose damals auch lesen und schreiben konnte. Das konnte er früher ja auch. Und infolgedessen also vertraue ich dem, dass er auch die Schilderung wiedergegeben hat über die Erschaffung unserer Erde. Also bist du jetzt zufrieden?
Ja, kennst du eigentlich den Archäologen Ron White, der die Arche gefunden hat in der Türkei und auch da, wo die Israeliten durchgegangen sind am Roten Meer?
Ja, ob er jetzt die Arche da voll entdeckt hat, da wird halt viel diskutiert. wird. Also das ist bis zum Letzten nicht ganz klar.
Ja, das Interessante ist, Sie haben exakte Messungen gemacht. Sie haben exakt nachweisen können, dass sie es war.
Natürlich, ich war nicht dort gewesen, also ich habe es nicht gesehen. Da gehen die Meinungen bei den Forschern etwas auseinander. Biblischer Text, das ist schon richtig, dass er da, also dass die Arche da, aber ob das die Jahrtausende da überlebt hat, alles, das weiß ich nicht. Es war mal ganz aktuell geschildert worden, aber nachher gab es andere Stimmen, die sagen, er hat was ganz Verkehrtes da ausgegraben. Das weiß ich jetzt nicht. Also, da kann ich dir nichts sagen. Ich weiß nur, dass tatsächlich die Arche gebaut wurde, das wissen wir ja. Und die irgendwie natürlich auch irgendwie angestandet ist. Und aber ob das tatsächlich die Bretter sind, das wurde viel diskutiert darüber.
Da brauchst du keine Sorgen machen, weil das die türkische Regierung mit der wissenschaftlichen Abteilung oder der Universität Atatürk, die waren alle dabei, Wissenschaftler, und auch hier in Amerika. Einige, die da die Bodenuntersuchungen machen, auch für Erdöl und so weiter, die haben alles genau exakt analysiert. Und ich kann dir gerne mal eine DVD zuschicken. Ich habe die mal runtergeladen vom Internet. Ist zwar keine gute Qualität vom Bild her, aber es ist hochinteressant. Hochinteressant.
Aber ich habe schon mal sowas gesehen, du. Ich habe schon mal so einen Filmbericht gesehen. Aber also, wie gesagt, ich kann jetzt selbst nicht entscheiden, ob das wirklich von der Arche stammt oder woanders her, gell?
Ja, die Maße, die haben festgestellt, das kommt ungefähr hin mit den Maßen, ne? Also exakt nach der Bibel, ne?
Aber es waren natürlich gewaltige Vorgänge gewesen, da durch den Abfluss des Wassers ist ja der ganze Schluchten entstanden, und das siehst du ja an den Schichten da von manchen Gebirgen da noch, Australien und dahinter natürlich, und da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich die Reste sind, aber wenn es wären, wäre es natürlich sehr positiv, gell?
Ja, du kannst 100% davon ausgehen, dass sie es ist, weil die Wissenschaftler wollen natürlich nicht, die normalen Wissenschaftler, die mit irgendwelchen Universitäten verknüpft sind, wollen natürlich das nicht bestätigt haben, weil da ist natürlich der Unglaube am größten. Denn die wollen ihre eigenen Sachen, also dass die Bibel total Unrecht hat, dass sie falsch ist, das wollen die entsprechend argumentieren oder da klar darlegen. Das ist genauso mit der Evolutionslehre. Ne? Also die Arche kann ja gar nicht gelandet sein. Die muss irgendwo noch im Gebirge sein.
Ja, ja. Ne? Hast du recht, gell? Also, jetzt bist du etwas befriedigt, nehme ich an.
Ja, ich danke.
Lieber Johannes,